Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Tausende von diesen Gideons sind momentan noch unterwegs, sind gerade auf so einem Stausee, haben nie gelernt zu schwimmen, weil die irgendwo mitten aus Ghana kommen, wo es irgendwie nicht so viele Schwimmbäder gibt. Die auf diesem See arbeiten, dieser See ist voller Bäume und Sträucher, weil das ein Stausee ist, das ist ein künstlicher See, die Netze verheddern sich dauernd und Gideon und die anderen Jungs, die dort noch sind, müssen ständig runtertauchen, die Netze freimachen. Und das tagtäglich, jeden Tag, 7 Tage die Woche. Das ist Thema von heute, Sklaverei, Menschenhandel. Aber bevor wir mehr in solche Geschichten reingehen, will ich mit euch ein bisschen schauen, was hat dieses ganze Thema Menschenhandel, Sklaverei heute im 21. Jahrhundert, was hat das mit uns als Kirche, was kann das mit euch zu tun haben? Was hat das mit unserem christlichen Glauben zu tun? Ich habe gerade gesehen, ich habe meinen Presenter vergessen. Kann ich den gerade mal da noch bekommen? Weil sonst kann ich nicht weiterklicken. Danke. Genau, wir schauen uns gleich ein bisschen an, was hat dieses Thema Menschenhandel, Sklaverei mit uns als Kirche zu tun? Und ihr habt mich gerade so ein bisschen kennengelernt, ich habe ein bisschen was zu mir gesagt und ich würde euch gern als Würzburger auch ein bisschen kennenlernen. Und zwar würde ich das gerne auf folgende Art und Weise machen. Ich zeige euch jetzt gleich immer zwei Wortpaare und ihr ruft einfach einmal ganz laut rein, wofür ihr eher Feuer und Flamme seid. Ja, also wo ihr sagt, okay, also von diesen beiden, wenn ich mich entscheiden muss, ich zähle immer bis 3, 1, 2, 3 und dann schreit ihr einfach das Wort rein, was euch mehr entspricht. So lerne ich euch ein bisschen kennen. Ich kann euch leider nicht alle gleichzeitig fragen. Von daher legen wir mal los. Achtung, das erste Wortpaar. Franken oder Bayern? 1, 2, 3.
Bayern.
Okay, eindeutig. Gut. Das nächste. Wein oder Bier? Okay. Nächstes, Cinemax oder Money Green?
Money Green.
Ah, das ist ein bisschen unrund. Und jetzt das letzte. CSU oder Grün? Oh, keine Meinung. Da kam jetzt, das war nicht deutlich. Sollen wir es nochmal in 1, 2, 3? Okay, also wenn das jetzt andersrum gegangen wäre, hätte ich jetzt mein Köfferchen gepackt, aber egal. So, okay, jetzt weiß ich zumindest so ein bisschen, wofür ihr Feuer und Flamme seid. Feuer und Flamme ist ja eigentlich ein komischer Ausdruck. Feuer und Flamme ist ja irgendwie so ein bisschen doppelt gemoppelt. Man könnte ja auch sagen, ich bin total Flamme für, sagt aber niemand, klingt seltsam. Wir benutzen diese Redewendung, ich bin total Feuer und Flamme für etwas, um auszudrücken, dass uns was wirklich, wirklich wichtig ist. Denn wenn was brennt, dann musst du aktiv werden. Ja? Musst du handeln. Bei einem Feuer kannst du nicht sagen, ah komm, da kümmere ich mich morgen drum. Bei einem Feuer musst du jetzt handeln. Für was, außer dieser Punkte, seid ihr Feuer und Flamme? Was lässt euch nachts nicht schlafen? Was ist euch dringlicher als alles andere? Für was brennst du? Jetzt sind wir hier in einem Gottesdienst und wir wollen heute so ein bisschen schauen, hey, für was ist Gott eigentlich Feuer und Flamme? Für was brennt er? Und zugegebenermaßen, das besitzt jetzt natürlich so ein bisschen die Gefahr der Willkür, dass ich jetzt, weil ich jetzt das Mikro habe, einfach irgendeine Stelle auswählen kann und sagen, hey, guck mal, ich zeige euch jetzt, dafür brennt Gott, dafür ist er ganz leidenschaftlich. Ich kann das ganz willkürlich machen, aber es gibt doch ein paar Anhaltspunkte zu sehen, was ist Gott vielleicht wichtiger und was ist ihm weniger wichtig. Und ein Anhaltspunkt zu schauen ist, was sind denn die zentralen Stellen, an denen Gott sich möglichst deutlich offenbart. Und da gibt es unterschiedliche Stellen mit einem unterschiedlich hohen Offenbarungscharakter oder einer unterschiedlich hohen Offenbarungsqualität. Und eine der zentralsten und bedeutsamsten Stellen für das Judentum, aus dem ja das Christentum hervorgegangen ist, finden wir in 2. Mose Kapitel 3. Das ist diese berühmte Geschichte, wo Gott Mose im brennenden Dornbusch begegnet. Und wir lesen die mal gemeinsam durch. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose, Mose! Ja, erwartete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem, Boden. Denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Und ich glaube, diese Geschichte ist nicht nur deshalb so bekannt, weil Gott hier so ein paar pyrotechnische Tricks anwendet und man die deswegen auch super in jedem Kindergottesdienst nacherzählen kann. Sondern diese Geschichte ist deshalb so bekannt, weil sie für das jüdische und für das jüdisch-christliche Gottesverständnis absolut zentral ist. Und in dieser Geschichte, in dieser kleinen Geschichte, steckt ganz viel über Gott und sein Herz und seinen Plan mit seinem Volk und schlussendlich auch über seinen Plan für die ganze Menschheit mit drin. Und ich könnte heute Morgen ganz, ganz viel dazu sagen, aber ich will an diesem Sonntag für Freiheit den Fokus auf ein ganz besonderes Herzensanliegen Gottes richten. Eines, das vielleicht so, wenn man so die Christenheit insgesamt betrachtet, nicht so häufig Beachtung findet. Gott spricht ja in dieser Episode selbst und er stellt klar, warum er dieses Feuerwerk veranstaltet. Und der Grund ist relativ einfach. Er tut das, weil sein Volk leidet. Weil das Volk Israel seit x Jahren in Sklaverei lebt. Deswegen tritt Gott auf. Weil die Situation zunehmend schlimmer wird. Deswegen tritt Gott auf. Weil die Hoffnung der Menschen auf einen Ausweg schwindet. Deswegen tritt er auf. Weil die Menschen in ihrer Not Gott bestürmen, deswegen tritt er auf. Weil die reichen und mächtigen Ägypter ihre Macht und ihre Position und ihre Gewalt missbraucht haben. Deswegen tritt Gott auf. Und Gott sagt, alles Leid, alles was passiert ist, ist mir nicht verborgen geblieben. Und auch wenn sich das gerade so anfühlt, als würde mich das überhaupt nicht interessieren, auch wenn sich das für die Menschen in Sklaverei gerade so anfühlen mag, als wäre mir ihr Leid egal, als wäre ich meilenweit weg. Ich bin nicht weg. Das ist mir nicht egal. Ich bin da. Ich habe es gesehen. Ich habe genau gesehen, was ihnen angetan wird. Ich habe ihre Hilfeschreie gehört. Sie dachten, ihre Schreie auf den Feldern Ägyptens wären ins Nichts gegangen. Aber ich habe jeden Einzelnen gehört. Ich habe die Schmerzen und die Demütigung und das Unrecht mitbekommen. Ich weiß um das Ausmaß des Leides. Und Gott empfindet nicht nur so ein bisschen Mitleid, nee, er geht weiter. Er sagt über sein Volk in Vers 8, ich bin herabgekommen. Ich, Gott, bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen in ein weites Land. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt, ein fruchtbares Land. Ich, Gott, bin herabgekommen, um es zu befreien. Ich habe es lang genug mit angesehen. So, und jetzt bin ich gekommen, um sie zu befreien. Sie sollen nicht länger ein Leben in der Unterdrückung leben, sondern ein Leben in Freiheit und Fülle und Überfluss. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Ich möchte sie retten. Ein Gott, der so ist, der ist wirklich gute Nachricht für die versklavten Israeliten. Der ist gute Nachricht für all diejenigen, die im Leid stecken und keinen Ausweg sehen. Und er ist gute Nachricht für all die, die auch heute noch in ähnlichen Umständen stecken wie die Israeliten damals. der ist gute Nachricht für Gideon, den jungen Mann, den ihr gerade gesehen habt, der seit Jahren, der jahrelang auf dem Wolterstausee als Fischersklave ausgebeutet wird, der ein normales Kind war, bis er entführt wurde und zu dieser lebensgefährlichen Arbeit gezwungen wurde, der auf einem wackeligen Kanu fischen muss, obwohl er nicht schwimmen kann. Dieser Gott ist gute Nachricht für Shatna. Shatna, ein Mädchen aus Bolivien, das Angst hat, zur Schule zu gehen, weil die Gefahr zu groß ist, auf dem Weg zur Schule oder in der Schule vergewaltigt und sexuell missbraucht zu werden. Der ist gute Nachricht für all diesem Shatna. Ein Gott, der so ist, der sagt, ich bin gekommen, um zu retten. Der ist gute Nachricht für Jyoti. Das ist sie hier unten rechts. Gute Nachricht für Jyoti, ein 15-jähriges Mädchen aus Indien, das zur Prostitution gezwungen wird, das Tag und Nacht Unvorstellbares erleiden muss. Und die menschlich betrachtet keinerlei Hoffnung mehr hat, jemals wieder freizukommen. Ein Gott, der sagt, ich bin gekommen, um zu retten, der ist gute Nachricht für Susila hier in der Mitte, die mit ihrer ganzen Familie seit vier Jahren in der Ziegelei festgehalten und jeden Tag 16 Stunden körperliche Arbeit leisten muss, ohne auch nur einen Cent davon zu sehen, die von bewaffneten Wärtern abgehalten wird, jemals aus dieser Ziegelei wieder zu entkommen. Ein Gott, der so ist, der ist gute Nachricht. Ein Gott, der für die Freiheit von Shatna und Gideon und Jyoti und Susila und den 40 Millionen Menschen weltweit in Sklaverei brennt, der ist gute Nachricht, damals wie heute. Gottes Reaktion, ich bin gekommen, um sie zu retten, das ist nicht nur so eine spontane, emotionale Reaktion, kennen wir sicherlich alle, wenn man sieht irgendwo Leid und man ist plötzlich irgendwie emotional berührt und denkt, oh ja, jetzt muss ich total was tun und man macht es nicht sofort und dann vergisst man es wieder und es ist auch nicht mehr so wichtig. Gottes Reaktion ist nicht so eine spontan emotionale Reaktion auf das Leid, was er da wahrgenommen hat, sondern bei ihm geht es tiefer, weil es ist sein Charakter. Als Mose Gott da aus diesem Dornbusch raus hört, hat er sich sicher gefragt, das ist zwar nicht genauso überliefert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so war, hat er sich gefragt, Gott, warum erzählst du mir das alles? Warum erzählst du mir das aus diesem Busch heraus? Und ich stelle mir vor, wie Mose so vor diesem Busch steht und er hat irgendwie ja so die Augen bedeckt, er sieht nichts und er steht dort und fragt Gott, Gott, super Idee, dass du die retten willst, finde ich gut, bin ich d'accord mit. Aber warum erzählst du mir das? Warum erzählst du mir das, Gott? Ich meine, red nicht lang, mach's einfach. Verschwende keine Energie in brennende Dornbüsche, sondern rette sie gefälligst. Worauf Gott antwortet, so geh du, Mose, nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Moment. Du sagst doch gerade, du bist gekommen. Also Gott sagt, ich bin gekommen und jetzt heißt es, und jetzt geh du. Wer jetzt? Rettest du oder ich? Geh in meinem Namen, ich sende dich. Und das war erstmal ein Riesenschock für Mose und er diskutiert mit Gott, warum er das alles nicht kann. Aber nach einigem Zögern lässt er sich drauf ein und er fragt Gott, Gott, wie soll ich dich denn? Wie soll ich dich denn den Israeliten in Ägypten vorstellen? Wie heißt du denn? Ich muss ja mit irgendwas kommen. Ich kann ja nicht einfach da auftragen und sagen, so, ich führe euch jetzt raus und Gott hat mir das gesagt, weil die werden fragen, ja, was für ein Gott hat dir das denn gesagt? Wie heißt du Gott? Und Mose fragt nach seinem Namen. Und er fragt dabei nicht nur so ein bisschen nach Vor- und Nachname, sondern eigentlich fragt er ihn nach seinem Charakter. In der damaligen Zeit stand der Name immer auch ein Stück weit für den Charakter der Person. Mose fragt Gott, wie heißt du? Was bist du für einer? Was soll ich denen sagen, wenn sie fragen, wer mich geschickt hat? Die wollen einen konkreten Namen, die wollen irgendwas richtig Handfestes. Wie ist dein Name? Und dann antwortet Gott, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Ja, vielen Dank auch. Also super konkret geht anders. Ja, ich meine, was ist das für ein Name, ich bin, der ich bin? Also ich dachte immer, es gibt keine blöden Fragen. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre es eine Antwort auf eine blöde Frage. Wie heißt du, ich bin, der ich bin? Oder wer bist du, ich bin, der ich bin? Aber das, was da im Hebräischen steht, das kann man auch mit ich werde sein, der ich sein werde, übersetzen. Und das macht es jetzt vielleicht nicht wirklich besser, ist auch nicht viel besser. Aber das, was für unsere Ohren immer noch so ein bisschen vage klingt, das hat in der damaligen Situation richtig viel Sinn gemacht. Denn ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt ungefähr so viel wie, ich bin der Handelnde. Ihr werdet schon sehen, wie ich sein werde. Ich werde handeln, ich werde sichtbar sein. Ich werde der sein, der sich ganz unmissverständlich zeigen wird. Ich finde es spannend, dass Mose Gott überhaupt nach seinem Namen fragt. Ich weiß nicht, ob ich das aufweise. Gott hat sich ihm ja mit Namen vorgestellt. Er hat sich ihm vorgestellt, er hat gesagt, ich bin der Gott der Vorfahren, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und für Mose war diese Vorstellung völlig ausreichend. Damit konnte er ihn einordnen, damit wusste er, mit wem er es zu tun hatte. Das hat ihm gereicht. Aber Mose ist bewusst, damit kann ich nicht zu den versklavten Israeliten gehen. Den kann ich nicht mit dem Gott der Väter kommen. Diese alten Geschichten von früher, wie Gott damals gehandelt hat, die reichen denen nicht. Davon können die sich nichts kaufen, weil die sind jetzt gerade am Leiden. Den kann ich nicht mit dem Gott der Väter kommen, weil die sind jetzt gerade versklavt. Die brauchen keinen Gott, der früher mal was Tolles gemacht hat. Also sie brauchen einen Befreier, einer, der jetzt handelt. Dass er gestern, vorgestern, vor 2000 Jahren gehandelt hat, nützt ihnen nichts. Sie brauchen einen, der jetzt handelt. Heute Nacht um 12:30 bin ich aufgeweckt worden. Und zwar, unsere Kinder schlafen wunderbar durch. Das ist schön. Es hat das Überleben von meiner Frau und mir in unserer Ehe maßgeblich beeinflusst, dass die schlafen. Und aber heute Nacht um 12:30 ist Folgendes passiert. Wir wohnen in einem Reihenhaus und diese Wände zwischen unserem Haus und dem Nachbarhaus, die sind relativ dünn. Normalerweise, wenn heute Häuser gebaut werden, baut man zwei Wände. Und als wir dieses Haus vor 2 Jahren gekauft haben und renoviert haben, war da so ein Balken. Und ich wollte den rausreißen, der hing ein bisschen fest. Und ich habe den Vorschlaghammer genommen, habe den rausgekloppt. Und der hing immer noch fest und ich habe gerüttelt und gemacht. Und irgendwann kam der Balken raus. Und ich ziehe den so aus der Wand, so einen Balken, und schaue meine Nachbarin an. Und sie steht hinter der Wand, guckt mich durch so ein Loch an und sagt, Daniel, was machst du mit meinem Balken? Ich sage, das ist mein Balken. Und sie sagt, nein, das ist auch mein Balken, der geht durch, weil unser Haus hat nur eine Wand. Also okay, das ist ein bisschen hellhörig, man muss mal so ab und zu mal aufpassen, wie laut man bei was ist, aber egal. So, heute Nacht um 12:30 wache ich auf, weil ich mordsmäßige Schreie höre. Und zwar, das Nachbarskind schreit, Papa, wo bist du? Das ist eine Zweijährige. Und sie brüllt und brüllt eine halbe Stunde lang. Ist sich kurz vorm Übergeben. Ich stehe so an der Wand und denke, scheiße, was machst du denn? Jetzt kannst du die Wand nicht wieder einschlagen, ist auch blöd. Und sie brüllt und brüllt und brüllt. Und irgendwann dachte ich, irgendwas ist da los. Und schiebe meinem Nachbar so eine Nachricht. Ich sage, sag mal, ihr kriegt das schon mit, ne? Also wir sind wach. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Aber geht's euch gut? Liegst du bewusstlos unten an der Treppe? Und irgendwann hat er gemerkt, okay, ich gehe jetzt rein. Aber dann hat sie aufgehört. Dann bin ich nicht reingegangen. Heute Morgen hat er mich beruhigt, er hat das Babyfon draußen liegen lassen, war im Keller am Computer spielen, hatte Kopfhörer auf und hat nichts gehört. Dass der Papa gestern Abend da war, war völlig unwichtig. Dass er vorgestern da war, war unwichtig. In dem Moment, wo sie alleine war, wo sie Angst hatte, wo sie irgendwie einen Albtraum hatte, was auch immer, war die Frage, Papa, und die ganze Zeit hat sie geschrien, Papa, wo bist du? Wo bist du? Ich brauche dich jetzt. Das Volk Israel braucht keinen Gott, das weiß Mose, der irgendwann mal da war. Sondern sie brauchen jetzt einen, weil jetzt sind sie in Not. Und dann, als Mose sich darauf einlässt, dann handelt Gott. Mose lässt sich von ihm zum Pharao senden und er darf miterleben, wie Gott aktiv wird, wie er befreit. Und Mose wird zu einem ganz zentralen Teil in Gottes Plan, dieses Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und seitdem ist im jüdisch- und jüdisch-christlichen Gottesverständnis zutiefst verankert, dass Gott barmherzig ist, dass er sich über Notleidende erbarmt, dass er ein Befreier ist. Und das sieht man zum Beispiel in den 10 Geboten. Wer von euch kennt das erste der 10 Gebote? Oh, doch so viele. Okay, wer kann mal das erste der 10 Gebote nennen? Wie heißt das? Sollst keinen Gott neben dir haben, richtig? Stimmt das? Also ist schon ganz gut, es schon gehört zum ersten dazu, ja? Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keinen Gott neben mir haben, richtig? Stimmt's? Nein, ist leider falsch. City Church, wir müssen ein paar Hausaufgaben machen. So, ich bin der Herr dein Gott und dann ist ganz entscheidend, dann kommt ein Komma. Welcher Gott denn? Weil es gab zur damaligen Zeit tausende von Göttern, es gab ein Götterpantheon. Und wenn Gott sagt, Leute, ab sofort gibt's nur noch einen Gott. Dann ist die Frage ja, welcher Gott denn? Deswegen kommt, ich bin der Herr, dein Gott, welcher, der dich aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat, du sollst keine anderen Götter mehr haben. Ja, die Selbstcharakteristikum, wo Gott sagt, okay, was, das unterscheidet mich von allen anderen Göttern und Göttervorstellungen ist, ich bin der Befreier. Wer bin ich? Ich bin der, der dich befreit hat. Das ist mein Charakteristikum. Gott hat mit Mose Geschichte geschrieben. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich mit Mose? Gab's keine geeigneteren Kandidaten? Ich meine, warum ausgerechnet Mose? Ich meine, lag es an seinem sagenhaften Aussehen oder an seinen hervorragenden rhetorischen Fähigkeiten? Wohl eher nicht. Ja, Mose, der hat vermutlich ziemlich gestottert. Das kann es nicht gewesen sein. Vermutlich hat Gott Mose erwählt, an sowas Großem beteiligt zu sein, weil er schon mal gezeigt hat, dass er ein Riesenherz für Gerechtigkeit hat, dass Ungerechtigkeit ihn nicht kalt lässt. Mose ist ja am Hof des Pharaos aufgewachsen und von dieser Zeit dort erfahren wir so gut wie nichts, bis auf eine Begebenheit und das ist die folgende. Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Sklavendienst. Und er nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Tipptopp, ja? Also, so, ich meine, was man hier sehen kann, ist, Mose schaut hin. Mose schaut ganz genau hin. Es heißt hier, er sah es und dann nochmal, wird nochmal betont, er nahm es auch wirklich wahr. Er hat es wahrgenommen, dass hier einer unterdrückt wurde. Das lässt ihn nicht kalt, dass ein Bruder, ein Mensch, schlimmer noch als ein Tier behandelt wurde. Und für Mose war klar, das geht nicht. Das ist unerträglich, dass Gottes Ebenbilder wie der letzte Dreck behandelt werden. Und dann hat er gehandelt. Was er getan hat, ja okay, Selbstjustiz ist nicht das Maß der Dinge, das war falsch, hat ihn dann auch fast seinen Kopf gekostet. Er musste fliehen und ist dann schlussendlich als Schafhirte gelandet, wo Gott ihn am brennenden Dornbusch wieder aufgegabelt hat. Und an diesem Dornbusch führt Gott ihm die gleiche Situation nochmal vor Augen, die ihn vor 40 Jahren schon mal zum Handeln veranlasst hat. Nämlich, dass seine Brüder unterdrückt werden, dass sie ausgebeutet werden. Und es ist ein bisschen so, als würde Gott sagen, Mose, weißt du was, dein Herz für Gerechtigkeit, das ist genau am richtigen Fleck. Aber lass uns das dieses Mal zusammen machen, dann wird's auch was. Und ich bin überzeugt, dass Gott nach wie vor auf der Suche ist nach Menschen, die bei Ungerechtigkeit nicht gleichgültig bleiben, die genau hinschauen, die sich dem Unrecht aussetzen, die sich Zeit nehmen und auf die Geschichten von Joshua und Gideon und Shatna und Susila und Jyoti zu hören und die nicht abgestumpft sagen, naja, so ist die Welt halt, was können wir schon machen? Wisst ihr, manchmal sehe ich diese Gefahr bei uns Christen, dass wir genau in dieser Gefahr stehen, dass wir uns so ein bisschen in unsere fromme Welt vielleicht manchmal zurückziehen, dass wir so damit beschäftigt sind, unseren Glauben zu leben und Bibel zu lesen und zu beten und mit anderen Christen über unseren Glauben zu reden, was alles super Dinge sind. Schöne Gottesdienste zu feiern, mache ich total gern. Aber wir dabei unseren Sinn für Gerechtigkeit so ein bisschen verkümmern lassen und das, was zutiefst zu Gott, zu seinem Herz, zu seinem Charakter gehört, aus dem Blick verlieren. Mich regt es manchmal so auf, wenn ich mit Leuten spreche und sie frage, hey, was verbindest du mit Kirche? Und mit was sozusagen Kirche und Christen quasi verknüpft werden. Man sagt, ja, das sind meine ersten Assoziationen. Ja, wogegen wir alle sind. Ich mag das jetzt gar nicht alles aufzeigen, gegen welche abscheulichen Dinge wir alle furchtbar und eklig finden. So, aber warum sind wir nicht dafür bekannt? Warum sind wir nicht dafür bekannt als die, die diesen Kampf gegen Ungerechtigkeit, gegen Sklaverei, die den an vorderster Front führen? Dass man sagt, okay, das Erste, was mir einfällt, wenn ich über Kirche und Christen nachdenke, das sind die, die Sklaverei abschaffen. Das sind die, die Menschen befreien. Das sind die, die Menschen zu einem lebenswerten Leben verhelfen und nicht, die ihnen noch zusätzliche Regeln und Bürden aufbürden. Mein Nachbar, der heute Nacht gezockt hat, der hat neulich zu mir gesagt, der arbeitet irgendwas anderes, hat gesagt, ey, wenn bei euch bei IJM eine Stelle frei ist, da würde ich gerne mitmachen, weil das ist wenigstens was Sinnvolles. Und ich fand das natürlich schön, aber gleichzeitig dachte ich, warum sagt er nicht, wenn bei dir in der Kirche eine Stelle frei ist? Da würde ich total gerne mitmachen, weil das ist wirklich was Sinnvolles, das bewegt was in dieser Welt. Und das regt mich manchmal auf, dass wir als Christen oft so nach innen sind. Das ist vielleicht hier in Würzburg ganz anders als sonst, wo ich sonst so unterwegs bin. Als Mose als junger Mann in Ägypten war, hätte er genau in diese Falle laufen können, nicht hinzusehen. Der hat am Hof des Pharaos gelebt, in Wohlstand und Luxus. Der war nicht gezwungen, sich das Leid anzuschauen. Aber der hat es bewusst gemacht. In diesem Vers 11, den ich gerade gelesen habe, da steht, er ging hinaus. Ganz bewusst. Der hat sein Normales hinter sich gelassen. Er ist rausgegangen und hat sich das Leid angeschaut. Und er hat sich berühren lassen. Und das hat ihn dann irgendwann nicht mehr losgelassen. Der hat sich die Gideons auf ihren Sklavenbooten, die Geotis in den Bordellen, die Susilas in den Ziegeleien dieser Welt angeschaut. Und ich möchte euch einladen, immer wieder hinzuschauen, nicht wegzuseppen. Ja, Gott erscheint Mose am brennenden Dornbusch. Und man könnte sagen, Gott ist Feuer und Flamme. Er ist voller Leidenschaft für Gerechtigkeit. Und er ist auch heute noch auf der Suche nach Menschen, die hinschauen, die sich senden lassen, dafür eintreten, dass Gottes Wille, Freiheit und Gerechtigkeit sich hier ausbreitet. Und das Schöne ist, das kommt nicht nur den Unterdrückten, den Sklaven, den Witwen und Waisen zugute, sondern wir selbst, wir werden die zuerst Gesegneten sein. Bin ich zutiefst von überzeugt, weil wir dabei Gott begegnen werden. Eine meiner intensivsten Gotteserfahrungen, die ich je hatte, die hatte ich, als ich Susila, der Frau hier in der Mitte, begegnet bin. Ich habe sie getroffen in Südasien und sie hat mir ihre Geschichte erzählt von Sklaverei und Ausbeutung und Misshandlung. Das war eine Lebens- und Leidensgeschichte von brutalster Arbeit. 16 Stunden am Tag Ziegelsteine auf dem Kopf schleppen mit einem Gewicht von 35 Kilo. Diese Arbeit war für sie so schwierig und körperlich belastend, dass sie nicht mehr genug Milch für ihr Neugeborenes hatte. Und das Kind ist dort in der Sklaverei verhungert. Und was sie mir erzählt hat, war eine Geschichte von Hoffnungslosigkeit. Eigentlich. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie von meinen Kolleginnen und Kollegen von IJM gemeinsam mit der Polizei befreit wurde. Und obwohl sie in dieser Erzählung das Wort Gott überhaupt nicht verwendet hat, es kam da nicht vor, hat sie in Wirklichkeit doch über ein Gotteshandeln gesprochen. Ihr wurde Freiheit zuteil. Sie hat nicht von Gott gesprochen, sie hat das Wort nicht benutzt, aber sie hat ganz viel von Gott gesprochen. Und ich saß ihr gegenüber und sie hat mir ihre Geschichte erzählt und ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich bin eigentlich nicht so eine Heulsuse, behaupte ich zumindest immer. Aber da habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich gespürt habe, ich stehe gerade auf heiligem Boden. Der Allmächtige ist hier. Und in dem Moment wurde für mich dieses Wort von Jesus greifbar, wenn er in Matthäus 25 darüber spricht, sagt, was ihr einem von diesen Geringsten getan habt, was ihr für einen von denen gemacht habt, die in unserer Welt als die Untersten und die Niedersten gelten. Das habt ihr in Wirklichkeit für mich getan. Oder anders ausgedrückt, da wo ihr euch für die Entrechteten eingesetzt habt, da wo ihr das tut, da bin ich ganz besonders gegenwärtig, da bin ich auf eine ganz besondere Art und Weise spürbar, erlebbar, erfahrbar. Ich möchte zurückkommen auf den brennenden Dornbusch. Bei Mose war das so, der Busch, der hat ja schon gebrannt, schon eine ganze Weile. Und irgendwann hat Mose das bemerkt. Stell euch das mal vor, Mose hätte ja an diesem Busch vorbeigehen können. Der hätte ja, ich meine, so ein Busch brennt öfter mal in der Wüste. Da ist heiß, Sonne scheint drauf, dann geht der in Flammen auf und geht wieder aus und so weiter. Also es ist nichts super Außergewöhnliches. Mose hätte vorbeigehen können und er hätte gar nicht bemerken können, wofür Gott Feuer und Flamme ist. Der hätte es verpassen können, dass Gott diese brennende Leidenschaft für Gerechtigkeit hat. Wir haben zusammen mit der Micha-Initiative eine Bibel herausgebracht, die sogenannte Gerechtigkeitsbibel. Ich habe heute alles hier unten vergessen, weil es hier so neu ist, sorry. Die sogenannte Gerechtigkeitsbibel. Und das ist eigentlich eine ganz normale Bibel. Und in dieser Bibel sind einfach all die Stellen markiert, in denen deutlich wird, dass Gott Gerechtigkeit liebt, dass er sich das wünscht, dass er Ungerechtigkeit hasst. Und das sind über 3100 Stellen. Und man kann quasi die Bibel an keiner, Stelle aufschlagen. Okay, das ist eine schlechte Seite. Also man kann sie fast an keiner Stelle aufschlagen, ohne darauf zu stoßen. Okay, das ist ein Riesenthema für Gott. Keine Sorge, wir gucken uns diese Stellen jetzt nicht alle an. So, aber ich möchte euch einladen, Mose zum Beispiel zu nehmen. Er ist nicht an diesem brennenden Dornbusch vorbeigegangen. Und er durfte dann erleben, wie Gott mit ihm Geschichte schreibt. Und ich wünsche mir, dass wir uns und unser Herz davon berühren lassen, von dieser Not, dass du dich davon berühren lässt und an diesen Millionen Menschen in Sklaverei nicht vorbeigehst, weil wir sind ihre einzige Chance auf Freiheit. Der Bruder von Gideon, der jetzt noch auf dem See ist, der ist immer noch auf dem See. Für den sind wir die einzige Chance auf Freiheit. Ich habe vor 2 Wochen den obersten Polizeichef von dort kennengelernt, der selbst Gideon befreit hat. Und der sagt, ich denke jeden Tag denke ich an den Bruder von Gideon. Gideon war der Erste, den wir befreit haben auf dem See. Und er sagt, ich denke jeden Tag noch dran, dass sein Bruder irgendwo da draußen ist. Und die einzige Chance, die der Junge hat, das sind wir. Und ich möchte dich noch aus dem zweiten Grund ermutigen, nicht daran vorbeizugehen, weil sonst könnte es passieren, dass du was ganz Großes verpasst. Sonst verpasst du es nämlich unter Umständen, Gott auf diese besondere Weise ganz spürbar zu erleben. Ich bin überzeugt, Gott zu lieben bedeutet auch, sein Herz für Gerechtigkeit zu lieben. Und diese Erfahrung, die wünsche ich euch. Gott als den Gerechten, als den Befreier heute an diesem Sonntag für Freiheit ganz neu zu entdecken und euch von ihm berühren und senden zu lassen. Gott segne euch. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.